HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer. Es war ein Verbrechen, das Menschen in ganz Deutschland schockiert hat. In der Nacht zum 2. Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke vor seinem Haus im nordhessischen Wolfhagen-Ister erschossen. Hauptverdächtiger in diesem Mordfall ist Stefan Ernst, der seit Monaten in Untersuchungshaft sitzt. Er hat auch ein Geständnis abgelegt, das dann aber 10 Tage später widerrufen. Stefan Ernst war jetzt zu einer Vernehmung im Kasseler Polizeipräsidium, um neue, ausführliche Angaben zum Tathergang am 2. Juni zu machen. Carsten Gulke berichtet.
Es war eng in dem Kellerraum des kleinen Stadthotels in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kasseler Polizeipräsidium. Dort hat Stefan Ernst über 5,5 Stunden auf die Fragen der Bundesanwaltschaft geantwortet und sein zweites Geständnis abgelegt. Und das hatte es in sich, so der Pflichtverteidiger Frank Hannig aus Dresden vor der doch etwas überraschten versammelten Presse.
Nach Aussage meines Mandanten soll sein Freund oder Bekannter Markus H. mit ihm bereits im Vorfeld dieses Tattages über Herrn Lübcke nachgedacht haben und sich entschlossen haben, am 1. Juni des letzten Jahres den Herrn Dr. Lübcke aufzusuchen, um ihm, wie mein Mandant gesagt hat, eine Abreibung zu verpassen.
Stefan Ernst soll sich im Laufe der Vernehmung doch ziemlich detailreich zum Tathergang geäußert haben.
Man hatte zu diesem Zweck eine Waffe mitgenommen. Es handelt sich dabei um die auch später aufgefundene Tatwaffe. Diese Waffe hatte Herr Ernst bei sich und hat sie auf Bitten des Herrn Markus H. diesem während der Fahrt nach Ister-Wolfhagen übergeben. Die beiden haben sich sodann auf die Terrasse des Herrn Lübcke begeben, wo es ein Streitgespräch gegeben haben soll. Und im Zuge dieses Gesprächs soll der später getötete Herr Dr. Lübcke aufgestanden sein und versucht haben, nach Hilfe zu rufen. Und daraufhin hätte sich aus der Waffe, die der Herr auf den Herrn Dr. Lübcke gerichtet hat, ein Schuss gelöst.
Ein wohl recht wichtiges Detail, denn DNA-Spuren von Ernst wurden gefunden, von Markus H. allerdings nicht. Nach der Tat sind die beiden mutmaßlichen Täter dann wieder nach Kassel zurückgefahren. Ob dabei das ominöse zweite Auto, von dem Zeugen in Ister immer wieder berichtet haben, dazugekommen ist, dazu gab es keine Information. Wohl aber zur Tatwaffe.
Mein Mandant hat zu einem späteren Zeitpunkt, wie es mit dem Herrn H. auch besprochen war, die Waffen dann gereinigt und versteckt.
Was genau bei dem vermeintlichen Streitgespräch zwischen Täter und Opfer zur Eskalation geführt hat, auch dazu schwieg der Verteidiger. Interessant aber ist die Begründung dafür, warum Stefan Ernst bei seinem ersten Geständnis die alleinige Schuld auf sich genommen habe.
Also Herr Ernst hat den Ermittlungsrichter am Bundesgericht davon in Kenntnis gesetzt, dass er auf Anraten eines früheren Verteidigers ein solches Geständnis abgegeben hat, mit dem Ziel, den Herrn Hart außen vor zu lassen und ihn zu schützen. Meine Mandanten sollen dafür Vorteile, insbesondere Schutz, unter Umständen aber auch finanzielle Vorteile für seine Familie versprochen worden sein.
Von vermeintlicher Reue, wie noch beim ersten Geständnis, als Ernst ganz klar äußerte, der Mord sei ein Fehler gewesen, war nicht mehr die Rede, so Frank Hannig. Stattdessen aber soll Ernst immer wieder beteuert haben,
dass zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt gewesen wäre, dass der Lübcke dort zu Tode kommt.
In den kommenden Wochen will Stefan Ernst eng mit der Polizei zusammenarbeiten, um die vielen offenen Fragen zu klären, so sein Anwalt zum Schluss der gerade einmal 20-minütigen Presseinformation nach immerhin 5,5-stündiger Vernehmung.
Der Hauptverdächtige im Mordfall Lübcke, Stefan Ernst, hat seine Aussage geändert. Er hat einen Mittäter belastet, Markus H. Der Anwalt von Markus H. hat sich noch nicht zu dem neuen Geständnis geäußert. Möglicherweise wird das in den kommenden Tagen passieren. Ein Bericht aus Kassel von Carsten Gohlke war das. In Kirchheim im Kreis Hersfeld-Rotenburg herrschte große Aufregung. Ein 35-jähriger Mann wird erstochen. Der 31-jährige mutmaßliche Täter verschanzt sich nach der Tat mehrere Stunden lang im Dachgeschoss des Gebäudes. Er wirft Möbel und Geschirr aus dem Fenster auf Polizei und Feuerwehr. Schließlich gelingt es einem Einsatzkommando der Polizei, den Mann festzunehmen. Über die Motive herrscht zunächst Rätselraten. Doch jetzt scheint klar, ein Beziehungsstreit ist Hintergrund der Tat. Einzelheiten von unserem HR-Inforeporter Hermann Diehl.
Der mutmaßliche Täter, das ist der aktuelle Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft Fulda, war seiner Frau auf der Spur, denn die hat offenbar ein Verhältnis mit einem 53-jährigen Mann in Kirchheim. In dieses Haus, sagt Staatsanwalt Harry Wilke aus Fulda, war der 31-Jährige gestürmt.
Offensichtlich, um sich mit dem Liebhaber auszusprechen. Allerdings hatte er schon ein Messer mit sich geführt.
In der Wohnung traf er allerdings nicht auf seine Frau oder deren Freund, sondern auf seinen Schwager, auf den Bruder seiner Frau.
Dieser wollte seinen Schwager aufhalten, hat sich in den Flur begeben und ist dann, so jedenfalls die bisherigen Erkenntnisse, sofort mit einem Messer angegriffen worden und dabei tödlich verletzt worden.
Besonders tragisch, der Bruder war demnach gar nicht das eigentliche Ziel des Angreifers.
Im Moment sieht es so aus, dass das eigentliche Ziel nicht das Opfer war, sondern der Liebhaber der Ehefrau.
Der Liebhaber aber konnte fliehen, er rettete sich auf das Dach des Hauses, die Frau konnte weglaufen. Der mutmaßliche Täter verschanzte sich im Haus, er legte Feuer im Flur und bewarf Polizei und Feuerwehr aus einem Fenster heraus mit Möbeln und Geschirr. Für die Feuerwehrkräfte ein sehr belastender Einsatz, sagt Kreisbrandinspektor Thomas Schneemilch.
Die Person im Gebäude hat dann auch Brandstiftung gemacht, hat einen Brand gelegt, den haben wir dann unter Polizeischutz gelöscht. Das war natürlich nicht alltäglich und eine sehr aufregende Situation. Menschlich gesehen und es war schon sehr, sehr ungewöhnlich. Muss man erstmal verarbeiten. Ich denke, da werden wir drüber reden müssen, über die Situation.
Viele Einwohner von Kirchheim haben von dem spektakulären Einsatz allerdings gar nichts mitbekommen. Die Feuerwehr hatte weiträumig abgesperrt. Elisabeth Klöß wohnt nicht weit vom Tatort entfernt.
Ich laufe noch jeden Abend eine Stunde hier rum.
Oh Gott, Kirchheim, was ist denn los?
Der mutmaßliche Täter stammt nicht aus der Region, er ist polizeibekannt und vorbestraft, Staatsanwalt Harry Wilke.
Zuletzt wurde er im Jahr 2012 wegen schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 3 Monaten verurteilt, die er verbüßt hat.
Der 31-jährige mutmaßliche Täter befindet sich zurzeit in Untersuchungshaft.
Hermann Diehl mit Einzelheiten aus Kirchheim im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Dort soll ein 31-Jähriger den Bruder seiner Frau getötet haben. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Heringen im Kreis Hersfeld-Rotenburg liegt direkt an der Landesgrenze zu Thüringen, beschaulich mit etwas über 7000 Einwohnern. Heringens Bürgermeister Daniel Iljew wünscht sich jetzt eine Bahnlinie durch das Werratal. Da passt es gut, dass eine alte, stillgelegte Bahnstrecke wieder aktiviert werden soll. Wo genau die Bahnlinie künftig verlaufen soll? Petra Klostermann war in Heringen und hat mit dem Bürgermeister und mit Bürgern über das potenzielle Projekt gesprochen.
Die Werratalbahn ist ja seit mehr als 30 Jahren stillgelegt. Das könnte sich aber bald ändern. Jedenfalls, wenn es nach Heringens Bürgermeister Daniel Iljew ginge. Der Düngemittelhersteller K+S will nämlich die Bahnstrecke zwischen Unterbreitsbach und Facher wieder in Betrieb nehmen, um Salzlauge abzutransportieren. Genau darin sieht Heringens Bürgermeister eine Chance, dort auch Personenzüge fahren zu lassen. Die Strecke könnte durch das Werratal führen, von Gerstungen nach Heringen und Heimboldshausen. Das brächte viele Vorteile, sagt Daniel Iljew.
Das hätte nicht nur für die Heringer Bürger einen großen Vorteil, sondern für die gesamte Region. Wir sind ein ländlicher Raum, der, das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen, insbesondere im öffentlichen Nahverkehr relativ abgehangen ist. Wir haben hier zwar Busverbindungen, die aber auch nur die nähere Umgebung dann erreichen. Und wenn man dann hier die Chance hat, einen Personennahverkehr auf die Schienen zu bringen, dann kann man auch überregionale Städte einfach erreichen und das Ganze auch im Sinne von Umweltstrategien, Mobilitätsstrategien dann auf die Schiene bringen.
Auch die Heringer Bürger fänden das gut.
Da wir doch recht eingeschränkt sind in Bezug auf Bahnverbindungen nach Bebra oder Rotenburg, würde ich es als angebracht sehen, weil Bebra ist ja nun der Hauptknotenpunkt für die Eisenbahn und da wäre Heringen dann eben wieder gut mit verbunden.
Also ich halte das für in Ordnung, weil neuer Bürgermeister, neue Ideen. Und wenn schon mal die Strecke erschlossen wird, warum nicht?
Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wenn die Verbindung so nach Hersfeld oder Bad Salzung wäre, es wäre ganz schön.
Bevor Reisende im Zug mitfahren können, muss aber noch einiges getan werden, sagt Patrick Rehn von der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer.
In die Strecke müsste einiges investiert werden, was die Infrastruktur angeht. Zunächst mal muss die Strecke leistungsfähiger werden. Momentan kann zwischen Heringen und Gerstungen nur ein Zug fahren. je Richtung. Es müssten Bahnsteige auch wieder für die Personenzüge dann angelegt werden. Und es müsste natürlich auch der Busverkehr dann in der Region auf die neue Zugverbindung abgestimmt werden, dass halt kein Parallelverkehr zu den Zügen stattfindet, sondern eine Zubringerfunktion.
Es laufen bereits Gespräche mit K+S, dem nordhessischen Regionalmanagement und den Nachbargemeinden. Auch der Nordhessische Verkehrsverbund soll einbezogen werden.
Berichtet unsere Reporterin Petra Klostermann. Sie hatte die Einzelheiten zu der Werratalbahn, die möglicherweise wieder in Betrieb genommen werden soll. Für Elvis-Fans weltweit war der Mittwoch ein besonderer Tag, denn der King of Rock'n'Roll wäre an diesem 8. Januar 85 Jahre alt geworden. Und Elvis hat seine Spuren in Hessen hinterlassen, bei uns in Bad Nauheim. Anderthalb Jahre lang hat der Musiker hier in Hessen gewohnt, das ist 60 Jahre her. Wo Elvis heute noch erlebbar ist, berichtet Anne-Kathrin Hochstraat.
Das Hotel Grunewald liegt am Elvis Presley Platz. Der wird dem Namen gerecht, denn hier hat der Rock'n'Roll-Musiker einige Monate lang gewohnt. Vor dem Haus steht eine Säule, die dem King gewidmet ist. Fans aus der ganzen Welt legen hier regelmäßig Blumen, Karten und Kerzen ab. Im Eingangsbereich des Hotels ist die grüne Couch gut sichtbar, auf der Elvis gesessen hat. Und in der zweiten Etage folgt das besondere Highlight, sein Hotelzimmer. Nach über 60 Jahren wirkt es so, als hätte er nur mal eben kurz den Raum verlassen. Stadtführerin Gabriele Freier.
Und hier in dem Zimmer sieht man noch, ist im Grunde nichts verändert worden. Wobei ich die Fans meistens warne, denn es haben im Laufe der vielen Jahre unheimlich viele Leute Souvenirs mitgenommen. Das geht so weit, dass man hier zum Teil das Perlmutt rausgebrochen hat. Aber was auch ganz original ist, Sie werden lachen, ist der Toilettendeckel.
Wer will, kann hier auch übernachten. Die großen, schweren Schränke sind im typischen 50er-Jahres-Stil. Der Teppich, ein Sessel und das Bett sind noch original, wie zu Elvis Zeiten. Das Hotelzimmer hat sich mittlerweile in ein Mini-Museum verwandelt und ist sehr beliebt. Das ist aber bei weitem nicht der einzige Ort, an dem der Rock'n'Roller gewesen ist. Den Zigarrenladen, in dem er ein- und ausging, und das Café Bienenkorb, wo er sich regelmäßig mit Marzipan versorgt hat, gibt es immer noch. Auch das Haus, in dem der Musiker mit seiner Familie und den Bodyguards später lebte, steht noch. Angelika Springauf hat damals nur wenige Minuten von ihm entfernt gewohnt. In ihrer Freizeit stand sie oft vor der Goethestraße 14 zusammen mit anderen Jugendlichen.
Wir hatten nichts, keine Diskotheke oder irgendwie was, wo wir junge Leute uns treffen können. Und da war dann der Treffpunkt vom Elvis seinem Haus.
Und Elvis stand sogar selbst einige Male dabei. Er hat mit den jungen Leuten Witze gemacht, ihnen zugehört und natürlich Autogramme gegeben. Angelika Springauf ist ihm sogar mehrere Male begegnet. An ein Treffen erinnert sie sich besonders gerne.
Da sind wir mal in die Stadt spazieren gegangen, meine Freundin und ich. Und in der Parkstraße auf einmal sehen wir einen Radfahrer. Und da gucke ich und da denke ich, das ist doch der Elvis auf dem Rad. Das gibt's doch gar nicht. Tatsächlich, er war es. Und wie er es gemerkt hat, da ist er extra schneller gefahren. Haben wir gedacht, ich kriege ihn. Das haben wir abgekürzt durch den Park und da war mir dann vor ihm da. Daheim. Und da hat er schon gelacht, wie er gekommen ist. Und da ist er abgestiegen und hat uns sein Fahrrad dann erklärt und gezeigt und war dann auch ganz stolz.
Der Musiker ließ sich an mehreren Orten fotografieren. Die kennt Gabriele Freier gut. Sie führt regelmäßig auf den Spuren von Elvis durch die Stadt. Eines der bekanntesten Bilder entstand vor der alten Burgpforte. Hier posierte Elvis für das Plattencover von A Big Hunk of Love. Auch eine kleine Brücke diente mal als Fotokulisse. Und das Bild hängt heute sogar gut sichtbar direkt neben der Brücke.
Das Bild von Elvis, wie er hier auf dem alten Brückengeländer über der Oder lehnt. Im Hintergrund sieht man die alte steinerne Brücke und das Kerckhoff-Institut. Und was aber auch auffällt, die Bäume sind kaum belaubt. Also das ist wirklich im Frühjahr 1959 aufgenommen worden, im März.
Dieses Bild soll in Bad Nauheim verewigt werden. Engagierte Fans sammeln fleißig Geld für eine Bronzefigur. Sie soll auf der kleinen Brücke stehen und bald angefertigt werden, damit der King of Rock'n'Roll in der kleinen Kurstadt noch sichtbarer wird als bisher.
Zu seinem 85. Geburtstag organisiert die Stadt jetzt extra Elvis-Touren. Natürlich wurde er auch gefeiert. Der Elvis-Verein Bad Nauheim-Friedberg hat sich am Abend im Hotel Grunewald getroffen. Am Wochenende soll dann die große Party samt Coverband folgen. Ein Bericht von Anne-Kathrin Hochstraat war das. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die wichtigsten Nachrichten vom Tag gibt es auch auf ihrem Smartphone in der Hessenschau-App.